Wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ihr seid wieder bei Insert Moin gelandet. Heute bei einem Lüssnack, das Format, wo wir ein paar kleinere Spiele unter einem bestimmten Thema zusammenfassen. Auf Spanisch El Schmackofatz. Und ich habe mir Manu dazu eingeladen und wir haben ein Thema, das bespricht man am besten zu zweit. Es geht um Twin-Stick-Spiele.
Ja. Shooter. Und Anne, ich muss sagen, du bist so ein bisschen wie die Zwillingsschwester, die ich mir immer gewünscht hätte.
Oh nein, echt?
Wenn ich mir eine Zwillingsschwester hätte aussuchen dürfen, dann wärst du es geworden.
Oh, das ist aber lieb. Ich wollte tatsächlich als Kind auch immer einen Zwilling haben.
Ja.
Das war so eine Fantasie, die ich hatte, weil ich das irgendwie total spannend fand, wenn man einen Zwilling hat, ne?
Ja. Und ja, ich hatte dann so einen guten Freund, so einen besten Freund, und dann haben sie immer gesagt, ey, ihr könntet wie Zwillinge sein, aber ich habe immer gesagt, nee, ich hätte gerne lieber eine Zwillingsschwester, weil es doch viel cooler. Dann hat man so eine innige Bindung zu einer Person und hat dann so einen Austausch. Also ich habe immer Zwillinge beneidet, egal ob sie jetzt eineiig, zweig oder zweigeschlechtlich waren, wie auch immer. Das fand ich immer total spannend, was die für eine enge Bindung haben.
Ja, total. Kann ich sehr gut verstehen. Na nun. Gut. Nicht ganz das Thema heute, aber ähnlich. Twin-Stick-Shooter, also es müssen ja nicht unbedingt Shooter sein, aber Spiele, die man vornehmlich im Twin-Stick-Modus halt spielt. Da haben wir uns drei ausgesucht, aber bevor wir damit beginnen, habe ich noch ein kleines Special einzuwerfen. Und zwar gab es ja dieses Summer Game Fest auch auf Steam. Und da wurden ganz viele Demos freigeschaltet für kommende Indie-Spiele. Und da ist mir ein Spiel rausgestochen, das wir auch schon in unserem Podcast besprochen haben zu den einzelnen Showcases, die es da gab.
Zur Nicht-E3, wie die anderen
genau,
immer nennen.
Genau, zur Nicht-E3, ganz genau. Nicht-Geburtstag. Und das Spiel heißt Haven. Und das ist von den Machern von Fury. Da erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch an den coolen Stil auch des Spiels. Und das ist tatsächlich auch das, was jetzt wieder raussticht. Es war so, dass ich dieses Spiel gesehen habe. Wir haben das ja beide dann gesehen und auf Anhieb dachten so, ey, das ist ja super krass. Hm. Das hat voll den geilen Look, das hat voll die coole Prämisse. Und dann habe ich tatsächlich diese Demo gefunden. Das war irgendwie, ich glaube, 45 Minuten ging die. Und es begann mit so einem richtig schönen, musikalisch mit Synthes unterlegtem so Wasserfarben-Aquarell-Intro. Und da habe ich schon gedacht, yo, das ist mein Spiel. Es wird richtig geil. Es hat schon so eine richtige Grundstimmung geschaffen. Und man sieht halt diese zwei Charaktere, einen Jungen und ein Mädchen, die auch ein Pärchen sind. Kay und Yu heißen die.
Keine Zwillinge, schade.
Keine Zwillinge, nein. Und die sind mit ihrem Raumschiff von irgendwoher geflohen, das wurde nicht erklärt, und sind halt irgendwo im Universum auf so komischen Schwebeinseln gelandet. Und da hängen die jetzt halt fest, weil sie auch nicht mehr genug Treibstoff haben. Und dann sieht man halt in diesem Raumschiff, wie die sich die Zeit vertreiben. Und das wird alles so im Visual Novel Style dargestellt. Aber nicht, dass man alles selber lesen muss, sondern es hat auch eine Sprachausgabe. Also für faule Menschen auch ganz gut. Und dann kann man so ein bisschen auch sich selber auswählen, welche Antworten die geben sollen. Ob die.
Und man spielt die erste Stunde von Anfang an oder ist es irgendwo mittendrin?
Ich schätze mal, dass es von Anfang an ist. Also wie gesagt, es gab halt dieses Intro und da ging das Spiel direkt los. Ich denke, dass das der Anfang ist. Und dann ist denen irgendwie der Strom ausgefallen und dann geht man das erste Mal raus. Und das Besondere daran, warum ich das auch in dieses Twin-Stick-Ding hier mit reinpacke, ist, dass man, wenn man alleine spielt, beide Charaktere gleichzeitig steuert.
Ah, cool.
Und wenn man so durch die Gegend streift, die gleiten dann so, die haben so komische Stiefel, so Hover-Stiefel, mit denen sie dann so über die Welt gleiten und Ressourcen halt einsammeln zum Essen, aber auch für Energiegewinnung. Und ab und zu begegnen sie dann halt irgendwelchen Fabeltierwesen. Manche sind freundlich, die kann man dann auch streicheln, das ist sehr niedlich.
Und can you andere, pet the alien?
Ja, genau. Can you pet the alien? Yes. Und andere sind wiederum von so einer komischen Masse verseucht oder so. Also die greifen dich dann an. Und dann fängt halt diese Besonderheit mit dem Kampfsystem an, dass du das Pad hast. Und die linke Seite des Pads steuert den einen Charakter und die rechte Seite des Pads steuert den anderen Charakter. Also du musst halt, dein Gehirn muss sich so einmal zweiteilen.
Geil. Also nicht nur die Analogstick, sondern eben auch die Buttons.
Genau, die Buttons. Ja. Also alles daran wird verwendet. Und das ist sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil es auch nicht, die stehen sich zwar so gegenüber, als würden sie rundenbasiert kämpfen, aber es ist tatsächlich Echtzeit. Das heißt, du musst halt beide Seiten des Controllers autark steuern. Und das war ein bisschen seltsam. Das hat mein Gehirn noch nicht so.
Klingt spannend.
Das klingt spannend, ne? Ist auch spannend. Das hat auch echt Spaß gemacht. Und genau, das hat mir sehr viel Lust auf das eigentliche Spiel gemacht. Das ist jetzt ein bisschen ruhiger. Fury war sehr auf Zack und hat sehr viel mit Kämpfen zu tun gehabt und war auch hart und schwer. Aber Haven ist, glaube ich, eher ein sehr ruhiges Spiel und mehr auf Erkundung und Entdeckung aus. Und halt hat halt diesen besonderen Twist, dass du diese beiden Charaktere dann gleichzeitig steuerst.
Und wenn man rumhavert mit denen, steuert man die auch separat oder ist es dann, sind die eher so wie so eine Einheit?
Die sind wie so eine Einheit. Also du kannst dir aussuchen, du kannst den Charakter wechseln, also wen du beim Rumhavern steuern willst.
Okay, und der andere steuert kommt man nicht
halt
parallel
mit. Genau, da steuert man nicht parallel. Da kommt dann einer mit und die suchen dann quasi nach irgendwelchen Ressourcen und quatschen miteinander und solche Sachen.
Hast du Brother gespielt? Das erinnert mich ganz stark dran. Da hat man ja auch beide Brüder gleichzeitig gespielt mit den zwei Analogsticks.
Hab
auch
so ein
Indie-Spiel.
Ja. Genau, habe ich aber schon mal gehört. Habe ich leider noch nicht gespielt. Aber ich finde das Konzept ganz cool. Und ich finde generell bei Haven die Aufmachung total toll. Und das gefällt mir echt sehr gut. Ich bin gespannt, ob ich mich daran gewöhnen kann. Ansonsten holt man sich einfach einen Koop-Partner dazu, das funktioniert auch. Dann wird das Prinzip quasi aufgehoben und jeder spielt eine Figur.
Wenn man nicht damit klarkommt, ja, sehr gut.
Ja, genau.
Ja, danke für das Update. Also wir haben ja beide gesagt, dass wir das auf jeden Fall spielen werden. Wir werden das auf jeden Fall auch besprechen, denke ich. Jetzt nach deinen Eindrücken klingt es nach einem Kandidaten, den wir hier dringend featuren müssen.
Total.
Ja. Haven.
Haven.
Gut. Richtig. Dann lass uns aber über, in Anführungszeichen, echte Twin-Stick-Spiele spielen. Wir haben uns drei ausgesucht, die auch relativ aktuell sind. Eins war auch schon in dieser Liste, die wir bei der Nicht-E3 gesehen haben. Da hatten wir auch beide gesagt, das hat so einen geilen Stil, das müssen wir auf jeden Fall besprechen, nämlich
Jawohl.
West of Dead. Dann haben wir noch aus Zufall eins gefunden, nämlich Neon Abyss. Oder im Game Pass ist mir das dann auch aufgetaucht. Das ist jetzt ganz frisch dazugekommen. Und Runa. Genau, Ruina gesprochen, geschrieben, Runa. Das gibt's schon eine Weile, aber das haben wir jetzt auch dazu genommen, weil das kam jetzt gerade frisch für die Switch raus und da habe ich es jetzt nochmal für mich entdeckt. Das ist aber schon eine ganze Weile, glaube ich, für PC raus und für die großen Konsolen.
Genau. Einige Jährchen sogar schon.
Ja. Aber eben jetzt aktuell für die Switch.
Genau.
Womit möchtest du anfangen?
Ich wollte gerade fragen, womit möchtest du anfangen?
Wir sind wie Zwillinge, Anne.
Eieiei.
Lass uns doch mit West of Dead anfangen, oder mit Runa, weil das älteste ist, oder? Und dann West of Dead, weil, egal. Alphabetisch, wie du möchtest.
Wir fangen einfach mal mit Runa an. Ein Spiel, was ich vor Jahren damals schon gespielt habe, für Inside PlayStation, zum Anspielen kurz. Ist von Raikon Games und gepublished von Devolver. Das sollte eigentlich schon alles sagen, was man wissen muss. Ist in der Top-Down-Ansicht klassischer Twin-Stick-Shooter. Also mit dem einen Stick laufen, mit dem anderen zielen. Und spielt in einer Cyberpunk-Welt, die sie auch meiner Meinung nach sehr gut dargestellt haben. Im Jahr 2091 in der fiktiven Stadt Rangkok. Und dann spielt man halt so ein Typen mit einer lustigen Maske, die mit so kleinen LED-Leuchten funktioniert.
Die hätte ich auch gerne.
Ja, die ist super, ne?
Gerade jetzt zu Corona-Zeiten würde ich gerne mit dieser Maske rumlaufen. Und da einfach, die kann so Texteinblendungen machen. Also da steht dann auch so Hi oder sowas auf dieser Maske. Die hätte ich wirklich gerne. Damit einkaufen gehen und dann einfach mit den Leuten so kommunizieren. Ein Brot bitte. Und es steht dann so auf deiner Stirn. Wäre doch super.
Es wäre sehr praktisch auf jeden Fall und es sieht auch noch gut aus. Also gerne her damit. Wer das bauen kann für uns, sagt uns Bescheid. So, Dieser Protagonist sagt aber nichts. Also der macht immer, wie gesagt, diese Spracheinblendungen, die man dann, wo man dann aussuchen kann, wie man antwortet. Also es ist wirklich sehr gering gehalten, die Dialoge. Hm. Und genau, der verfolgt dann so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Racheaktion, weil sein Bruder gekidnappt wird. Und er kriegt halt den Tipp, dass es irgendwie das hiesige Kartell, was da herrscht, dafür verantwortlich ist und versucht dann einen nach dem anderen quasi zu jagen und seinen Bruder zu befreien.
Und das Krasse ist ja, das wirft dich sofort rein, dieses Spiel. Also man startet es und dann wird erstmal dein Gehirn gehackt. Also du bist ja so, das ist so dieses dieser Start, dass du erstmal einfach reingeworfen wirst im Spiel. Du bist sofort in der Action. Da steht dann irgendwie so, töte den Boss, kill the Boss. Und dann bist du mittendrin und dann fängt das Spiel erst so richtig an. Also danach geht's dann noch mal einen Schritt zurück. Du bist dann in so einer Hub-Welt, in dieser Ragnarok-Welt, wie sie auch immer heißt. Rengkok. In dieser Stadt kannst dann dort auch ein bisschen ruhiger mit den Leuten reden, kriegst dann dort auch gezeigt, dass du ein Skillsystem hast und so weiter und so fort. Mhm. Aber es geht erstmal so volle Kanne los. Also so voll auf die 12 mit so Störeffekten. Und Devolver, hast du ja schon gesagt, mich hat sofort halt so an Hotline Miami im Cyberpunk-Stil irgendwie erinnert. Genau. Also im ersten Eindruck denkt man, das ist so ein Spiel. Es ist aber kein Pixel-Look, sondern es ist so ein eigentlich ein sehr cooler, sehr detaillierter, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Es ist kein Comic-Look, es ist kein Pixel-Look. So es realistisch ist aber auch nicht.
Ja, also ich glaube, am ehesten ist es halt realistisch.
Halt so weit, ist es halt von so schräg oben, aber ja, so, genau. So Diablo-mäßig halt, oder? Wenn man Diablo als Realismus bezeichnen würde.
Gerne. Nee, also der Stil an sich ist schon sehr realistisch. Also du erkennst halt Menschen, die sehen halt wie Menschen aus und so weiter. Dieser Cyberpunk-Charme kommt überall durch. Alles ist so ranzig, überall Neonleuchten. Alles basiert irgendwie auf Augmentierung und Chips und so weiter. Und die Leute sind auch richtig schön abgewrackt. Das hat mir schon sehr gut gefallen.
Ja. Und dann gehst du von dieser Hub-Welt, von diesem Rengkok aus immer in verschiedene Missionen. Also dann sagen sie dir zum Beispiel, hier in dieser Tiefgarage ist so eine Gang losgetreten. Natürlich, in Cyberpunk-Welten gibt es immer Gangs, die randalieren. Und dann gehst du halt in diese Garage und clearst dann dort diesen Level. Und so arbeitet man sich dann vor. Man hat dann auch so Nebenmissionen. Über die eine wollen wir, glaube ich, beide reden. Wo so ein Mädel auf der Straße zu dir kommt und sagt, dass die Katzen Überwachungskameras sind.
Oh,
und
man soll
unbedingt die Katzen hacken. Da musste ich sehr lachen.
Genau, es gibt dann halt in dieser Stadt ganz viele Sidequests, die man machen kann oder auch nicht. Also da sagt ein Typ irgendwie, ey, willst du hier Kopfgeldaufträge annehmen oder sammel doch mal alle Münzen, die du so findest unterwegs. Ich brauche die für irgendwas. Und halt eben auch diese Katzenfrau. Und es ist so super. Also du läufst dann durch die Stadt und suchst dann diese Katzen, die halt aussehen wie Katzen, und musst sie dann mit so einer Button-Kombination hacken und die quasi manipulieren. Und dafür kriegst du von ihr irgendwie eine Belohnung, weil die Katzen halt dazu da sind, dass die Leute ausspionieren und Anschläge verübt werden können. Und
auch in der Zukunft wollen die Katzen noch die Weltherrschaft an sich reißen.
Genau.
Ja, haben es zwar immer noch nicht geschafft, aber
immer noch garstig.
Aber das ist ja nur eigentlich so ein Nebengeplänkel. Also das Herzstück ist schon wirklich ein klassisches Dual-Stick-Gameplay. Man ist in diesen Welten, da gibt's dann auch immer so Arenen, in denen man dann meistens auch abgesteckte kleine Gebiete hat und dann strömen die Gegner auf dich zu. Mit den zwei Sticks läufst du dann halt, mit dem anderen zielst du und schießt. Und die Waffen sind relativ schnell immer leer. Also das ist so ein System, bei dem du dann ständig wieder neue Waffen aufheben musst. Und dann haben die immer so 6, 7, 8 Schuss, wenn du irgendwie eine Pumpgun findest. Oder halt auch mal 20, wenn du ein Maschinengewehr findest. Aber die sind immer relativ schnell weg. Du hast dann zwar noch dann so einen Baseballschläger, mit dem du um dich hauen kannst. Aber es ist schon sehr knackig auf dem normalen und auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Also man stirbt schon relativ häufig und das ist, glaube ich, auch wichtig jetzt im Vergleich zu den anderen beiden. Es ist kein Permadeath, es ist kein Roguelike, sondern es ist ein lineares, klassisches Spiel. Du wirst sehr viel sterben, aber du kriegst trotzdem die Erfahrung und dann wirst du halt zurückgesetzt an den letzten Checkpoint und kannst da an der Stelle weitermachen. Also wer so mit Roguelikes gar nichts anfangen kann, für den ist Runa, glaube ich, deutlich besser geeignet. Es ist sehr verzeihlich an der Stelle dann, ja.
Und man kann sich auch entscheiden, finde ich, ob man lieber schießen möchte oder Nahkampf. Also man hat halt diesen Baseballschläger, aber auch der kann ausgetauscht werden. Ich habe schon sehr, sehr coole Schwerter auch gefunden mit diversen Fähigkeiten. Und ich bin habe ich jetzt festgestellt, so der eigentlich der Typ, der eher drauf kloppt. Weil es gibt ja dann auch.
Achso, du meinst jetzt im Spiel, Entschuldigung.
Ja, ja. Im echten Leben tatsächlich selten, Gott sei Dank. Aber im Spiel schon, habe ich festgestellt, mag ich das Kloppen lieber. Hm. Und man kann ja auch, wie gesagt, in einem Skilltree verschiedene Fähigkeiten noch freischalten, unter anderem das Dashen.
Ist auch leicht untertrieben, oder? Man kann da was freischalten. Das ist das, also es hat mich überfordert, dieses System.
Ja, wie viele das sind, ne? Das sind wirklich ganz, ganz viele, die du dann auch freischaltest und weiterentwickeln kannst. Und ich habe dann erstmal das Dashen richtig ausgebaut, damit ich das schön benutzen kann und dann später noch eine Handgranate dazu und so. Und so bin ich dann eher so vom Schießen weg und eher immer wie so ein Flummi so hin und her gesprungen und habe einfach alle verkloppt. Und das fand ich irgendwie viel geiler als mit der Waffe irgendwie. Weil dieses Zielen mit Twinstick, das ist ja, das will ja auch gelernt sein, finde ich. Das ist gar nicht mal so einfach. Mhm. Und Twinstick ist ja jetzt auch ein Format, sage ich mal, das nicht so oft vorkommt. Also es gibt schon diverse Twinstick-Spiele, aber dann doch eher selten. Und deswegen bin ich da jetzt auch nicht so mega drin. Und mir das erstmal wieder anzugewöhnen, mit dem rechten Stick die ganze Zeit zu gucken, okay, wo muss ich hinzielen, fällt mir relativ schwer, muss ich sagen. Deswegen bin ich dann irgendwann, glaube ich, aufs Kloppen umgestiegen quasi.
Ja, ich habe ja in letzter Zeit, wir haben ja auch letzte Woche mit Markus, habe ich einen Cast, auch einen Twin-Stick-Shooter gemacht, einen Twin-Stick-Shooter besprochen, nämlich Atomic Crops. Mhm. Und deswegen war ich da sehr drin jetzt. Aber bei Runa ist mir das nicht so gut von der Hand gegangen. Also ich weiß nicht, woran es lag, aber ich fand, das Zielen war dort auch deutlich schwerer als in anderen Spielen.
Ne? Ja.
Ja, ging mir da auch so. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es ist sehr hektisch insgesamt. Also vielleicht muss man auch noch ein bisschen mehr reinkommen. Es ist jetzt ja auch kein sehr langes Spiel. Also nach 8 Stunden ist man da wahrscheinlich locker durch. Ja. Aber ich habe ein bisschen länger gebraucht als jetzt zum Beispiel bei Neon Abyss, das Spiel, über das wir gleich reden. Da war ich sofort drin. Mhm. Und bei Atomic Crops fand ich das einfach auch so butterweich. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht auch diese leicht schräge Perspektive, dass es ja nicht so voll top-down ist, sondern so leicht schräg. Aber ich fand es auch schwierig. Es wird aber mit jeder Stunde, die man spielt, leichter und besser, weil man eben halt auch diese Fähigkeiten lernt. Also dieser Skilltree, der ist schon sehr motivierend, finde ich. Er ist zwar sehr überfordernd und man muss sich dann halt auch so spezialisieren, aber man hat halt wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Man kann ein Schild machen, dass die Schüsse nicht durchkommen, kannst das noch upgraden, kannst dann auch so Barrieren aufstellen irgendwie, kannst, was weiß ich, Granaten, hast du ja schon gesagt, du kannst dieses Dashen ausbauen. Also da hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten und es macht auch Spaß, mit denen rum zu experimentieren, finde ich insgesamt sehr, sehr cool.
Ja, total. Ich habe aber auch ein paar Kritikpunkte. Mhm. Zum einen finde ich, dass diese Arenen, die Level, durch die man sich schnetzelt, nicht sehr abwechslungsreich sind. Nee. Also es sind immer irgendwelche dunklen Löcher mit irgendwelchen Neonröhren und da kommen immer die gleichen Schlägertypen. Also das ist jetzt nicht so.
Nicht sehr abwechslungsreich.
Sehr abwechslungsreich. Und dann gab es auch in dem einen, in dem zweiten Level, wo ich dann war, gab es auch eine Passage, die hat sich immer wiederholt. Also da ist so ein riesiger mechanischer Roboter, der Engel heißt. Und den muss man immer wieder, also den muss man mehrmals zerstören quasi an verschiedenen Punkten. Und das war mir dann schon so ein bisschen zu repetitiv. Ja. Also ich finde die Welt total geil und ich bin gerne in dieser Stadt und laber mit den Leuten und guck, was es da alles so gibt. Aber ich würde mir wünschen, dass die Level ein bisschen mehr Charakter hätten.
Ja, und auch da gibt's ja auch nichts zu entdecken. Das sind ja wirklich nur so Schläuche mit ein paar Abzweigungen und dann kämpfst du halt gegen diese Bösewichte. Aber in diesen Leveln selber, wo das Gameplay stattfindet, ist ja nichts zu entdecken. Und währenddessen ist aber Rengkok total, total schön anzugucken. Also diese Hubwelt ist ja total süß mit diesen Kätzchen, die da rumlaufen und überall unterhalten sich auch Leute und so. Und aber die Level selber sind dagegen total nackt und eben aber auch nicht abwechslungsreich. Also da hätte ich mich ja auch gerne mal durch irgendwie in Chinatown geballert, weißt du, oder durch eine offene Landschaft, ein Waldgebiet mit Cyberpunk-Setting, wie auch immer. Aber es sind wirklich, wie du gesagt hast, immer die gleichen düsteren Gänge, ohne dass es da groß was zu entdecken gibt. Ja.
Genau. Und zum Zweiten hätte ich mir wirklich noch so eine Minimap oder eine Karte gewünscht.
Das fehlt mir auch, ja.
Weil es gibt, wenn man den linken Stick reindrückt, so eine Art Kompass, der dir dann schon sagt, okay, da ist das Signal, da müssen wir hin. Aber man muss ja auch oder man kann ja auch verschiedene Dinge noch einsammeln für die Mission, die man halt in Rengkok angewählt hat. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil man irgendwann auch nicht mehr weiß, wo man herkam, weil halt alles gleich aussieht. Und dann weiß man nicht mehr, es gibt 1000 verschiedene Wege. Welchen bin ich schon gegangen? Was habe ich schon gesehen? Habe ich da was vergessen? Also da würde eine Map sehr, sehr gut helfen. Und das, ist ein bisschen schade, dass sie das nicht mit eingebaut haben.
Ja. Zur Switch-Version noch kurz. Die läuft recht ordentlich. Also kann ich jetzt keine Negativpunkte nennen, dass es irgendwie von der Performance oder so ein Problem wäre. Es ist nur wieder das Gleiche, was wir auch bei Atomic Crops schon gesagt haben. Ein Dual-Stick-Shooter, bei dem man sowieso schon so ein bisschen Schwierigkeiten hat, das Gameplay, weil sehr präzise gezielt werden muss. Ja. Das mit den Joy-Cons zu spielen, ist nahezu unmöglich, finde ich.
Krass, okay.
Also ich habe es halt hauptsächlich dann auf dem Desktop, will ich immer sagen, auf dem großen Bildschirm halt, auf dem Fernseher, auf der Docked-Version gespielt. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und mobil nicht wirklich zu empfehlen. Also geht natürlich schon, um mal ein Level oder so zu machen oder ein paar Nebenquests zu machen in der Bahn. Aber würde ich tatsächlich auch auf der Docked-Station empfehlen. Oder eben halt die PS4-Version oder die Xbox-Version oder auch die PC-Version. Die gibt's ja auch noch. Da kann man mit der Maus zielen, kann dort auch mit Joystick spielen natürlich. Kann man mit der Maus zielen, nur das Laufen mit WASD soll angeblich nicht so gut funktionieren.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja. Gerade weil es halt auch so schräg perspektivisch
ist.
Ja,
genau.
Ich hätte mir gewünscht, dass sie aus der Stadt noch ein bisschen mehr rausholen. Also auch wenn es Nebenquests und so gibt, aus der die Geschichte. Klar, es ist ein Twin-Stick-Shooter, es ist eher ein Gameplay-Spiel, aber die Welt selber bleibt halt auch einfach so Klischee. Also da wird ja keine große Geschichte erzählt. Auch wenn du ein paar Bosse erledigst und diese in Anführungszeichen Rache-Geschichte mit dem Bruder hast, so richtig was erzählt wird ja leider nicht.
Nee, das stimmt. Ich glaube aber, ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, aber ich glaube, dass es am Ende noch einen Twist geben wird. Ich habe da so eine Ahnung.
Es ist Keanu Reeves unter der Maske.
Es ist Keanu Reeves, genau. Er zieht die Maske ab und tada.
Ja. Ja. Fazit? Genau. Ich finde, es ist ein okayes Spiel, aber kein sehr gutes, oder?
Also nichtsdestotrotz habe ich Spaß damit. Mhm. Also ich muss schon sagen, es hat mir Spaß gemacht. Das kann man, wenn man will, auch auf sehr leicht spielen. Dann ist es, dann kommt man tatsächlich gut durch. Für Leute, die so schnell gefrustet sind oder nicht so viel Erfahrung haben mit Twin Stick, die Atmosphäre aber mögen und sich das trotzdem geben wollen, gar kein Problem. Deswegen, also ich habe da schon Spaß mit und ich glaube, mir ist in diesem Fall die Atmosphäre und die Welt wichtiger als vielleicht nicht so ganz mit der einen oder anderen Fähigkeit klarzukommen.
Ja, ne, es fehlt ein bisschen Abwechslung. Also es ist, wie ich schon gesagt habe, ein okayer Titel, der aber tatsächlich noch ein bisschen hätte besser sein können. Aber ich habe schon auch Spaß damit. Also kann man auf jeden Fall spielen, wenn man diese grundsätzliche Dual-Stick-Geschichte mag und so ein bisschen was für Cyberpunk übrig hat, ist das schon cool. Vor allem ist es halt im Unterschied zu den anderen beiden Spielen ein lineares Spiel. Also es verzeiht sehr viel mehr. Und das machen die anderen beiden nicht. Also wenn man Roguelikes oder Roguelites nicht mag, dann würde ich sagen, greift zu Runa und nicht zu den anderen beiden.
Genau. So, möchtest du mir was über Neon Abyss erzählen? Das habe ich nämlich tatsächlich nicht gespielt.
Yes.
Aber du wahrscheinlich sehr begeisternd, oder?
Das ist meine Entdeckung der Woche. Ich habe im Game Pass geguckt, was es da so gibt. Und Neon Abyss habe ich halt so mit den Schultern gezuckt, so keine Ahnung, sagt mir nichts. Schaue ich mir mal an, mal gucken, was das ist. Ja. Und durch Neon Abyss habe ich dann auch gesagt, lass uns doch über Twin-Stick-Shooter sprechen, weil ich jetzt durch Atomic Crops irgendwie auch so fasziniert davon wieder war, weil ich dieses Gameplay-Mechanik einfach so gerne mag. Neon Abyss ist ein 2D-Side-Scroller mit dieser Dual-Stick-Mechanik, also sprich, du steuerst so ein kleines Pixelmännchen durch fixe, ich glaube, es sind random generated Level, also es ist ein Roguelike. Du sitzt an so einer Bar und gehst in diesen Dungeon quasi rein. Ich nenne es jetzt mal Dungeons, der ist auch so ein bisschen aufgebaut, wie man so das von 2D-Dungeon-Spielen kennt. Du hast immer links und rechts Räume, irgendwo ist dann die Boss-Arena, die musst du dann finden. Und wenn du diesen Boss erledigt hast, dann kommst du quasi in die nächste Welt. Das ist dann wieder ein Dungeon und das machst du so lange, bis du eben stirbst. Und wenn du stirbst, dann kriegst du so eine dauerhafte Progression. Du hast dann so Punkte, die du ausgeben kannst, um dir so dauerhafte Vorteile zu erkaufen, so ein bisschen wie man das vielleicht auch bei Dead Cells oder so kennt. Ja?
Ja.
Das heißt, du fängst zwar immer wieder bei Basic an, du fängst immer wieder mit nichts an, aber du hast so dauerhafte Sachen, die du dir freischalten kannst. Genau. Und das Coole ist, du wirst wirklich, du hast, also es ist ein geiler Pixel-Look, es ist total liebevoll gepixelt, es spielt sich unglaublich gut. Also die Steuerung ist so knackig. Anders als bei Runa habe ich halt wirklich auch immer das Gefühl, ich schieße genau dahin, wo ich hin möchte. Ja? Mhm. Ist natürlich auch ein bisschen einfacher so von der Perspektive, weil es halt von der Seite ist.
Ja.
Und dadurch, dass es ein Dual-Stick hat, hüpfst du mit der Schultertaste. Da musste ich mich erst so ein bisschen dran gewöhnen, weil dein Daumen ist ja auf dem Stick zum Zielen die ganze Zeit.
Ja,
also da genau. Muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Und das Besondere jetzt an Neon Abyss ist, dass du ständig neue Sachen innerhalb des Runs findest. Also du weißt nie so richtig, wie dein Run jetzt laufen wird. Du hast dann immer so Eier, die du einsammeln kannst. Frag mich nicht, warum man Eier einsammelt.
Warum Eier?
Keine Ahnung, das macht überhaupt gar keinen Sinn alles. Und die laufen dann so hinter, oder die schweben dann so hinter dir her, wie bei den Yoshi-Spielen. Ja?
Oh,
und diese
ja.
Yoshi-Eier, die schlüpfen dann irgendwann. Also wenn du so und so viel Gegner abgeschossen hast, das ist so ein bisschen diese Pokémon-Go-Mechanik, ja? Dass du Eier ausbrütest, je mehr du halt in dem Level rumläufst und erkundest und schießt.
Okay.
Und in manchen Eiern sind dann so kleine Gehilfen drin. Es gibt dann auch Nieten-Eier, da kommt dann so, ja, ist nichts rausgeschlüpft. Aber du findest dann eben so kleine Gehilfen, so einen kleinen Schneemann, der schießt dann Eisbälle und friert die Gegner ein. Oder ein kleiner Typ mit einem Zylinder, der dann halt einfach irgendwie immer schießt, wenn du auch schießt und so weiter und so fort. Das ist eine ganz coole Mechanik. Und dann hast du tausende von Gegenständen, die du irgendwie finden kannst. Also du findest immer irgendwelche Modifikationen, du findest irgendwelche skurrilen Waffen, die sich wirklich komplett unterscheiden. Also von einer Meteorwaffe, die dann so Laserdiamanten irgendwie verschießt, bis hin zu, naja, halt klassische Laserwaffen, die dann so einen Strahl rausfeuern. Und bei jedem Run überrascht mich dieses Spiel einfach aufs Neue, was da jetzt passiert. Und es ist so unberechenbar. Und irgendwie macht mir das total Laune. Also immer so zu denken, okay, jetzt, keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Bei anderen Roguelikes kann man das immer so ein bisschen planen, weil man sagt, okay, ich probiere jetzt mal so zu sein oder ich probiere jetzt mal das zu machen oder diesen Weg zu gehen. Und hier Neon Abyss ist einfach so durchgeknallt, dass du auch mal eine Katzenwaffe oder sowas findest, ja, die dann halt einfach, trägst du halt so eine Katze mit dir rum. Du kennst dieses GIF, wo man so eine Katze wie so ein Pumpgun-Gewehr ja. hält, ja, so. Also Spiel nimmt sich überhaupt nicht ernst und ja, großartig.
Ja, ich habe es mir natürlich auch angeguckt in diversen Trailern und es erinnert mich total an Enter the Gungeon. Hast du das damals gespielt?
Ja, nicht, das habe ich nicht so viel gespielt, aber es geht so in die Richtung auf jeden Fall, ja.
Da war es nämlich auch so total abgefahren und auch dieser Pixel-Look einfach und die unmöglichsten Arten von Waffen, die man da gefunden hat. Genau das gleiche Roguelite-Prinzip, dass alles prozedural ist und wenn du stirbst, fängst du halt von vorne an und so. Und das mochte ich damals echt gerne und das habe ich hoch und runter gespielt. Von daher könnte ich mir Neon Abyss tatsächlich sehr gut vorstellen.
Ja, und das hat so coole kleine Sachen noch, die man entdecken kann. Also du findest dann ganz selten mal so Handgranaten und stellst dann irgendwann fest, okay, diese Handgranaten, die hebe ich mir lieber auf, die verwende ich gar nicht gegen Feinde, sondern mit den Handgranaten kann ich auch so Steintruhen zum Beispiel knacken, ja. Oder du hast dann eben so Diamanten und mit den Diamanten kannst du neue Gegenden freischalten, wo du noch nicht warst oder auch spezielle Boxen finden. Dann gibt's aber auch so Truhen, die lassen sich nur öffnen, wenn du mit Lebensenergie bezahlst. Also so dieses Klassische, was man eben in so Roguelikes dann auch mag, dass man selber sehr viel lernt durch den Run.
Ja. Ja?
Du spielst, du stirbst, hast aber wieder was rausgefunden und weißt zum Beispiel, oh geil, es gibt einen Gegenstand, wo ich unendlich viele Schlüssel habe. Hoffentlich finde ich den mal wieder, weil dann kann ich diese ganzen Truhen aufmachen. Ja, oder was mir dann auf einmal so passiert ist, du spielst stundenlang und auf einmal kriegst du eine Waffe, mit der du so Metallstäbe in die Wände schießen kannst und dann kommst du damit an Stellen, wo du vorher nie hingekommen bist.
Mhm.
Ja, und das ist echt sehr faszinierend und sehr motivierend.
Also definitiv eine Empfehlung.
Definitiv. Also ist im Game Pass auch gerade drin. Von daher lohnt sich da auf jeden Fall mal ein Blick, wenn man eben so klassische 2D-Plattformer mag. Mit dieser Roguelike-Mechanik ist das eine absolute Empfehlung. Und es ist auch nicht zu schwer. Also manchmal sind so Spiele ja auch total frustrierend. Mhm. Du kannst dann in der Bar umstellen auf leicht, mittel oder eben schwer. Und also auf leicht ist es wirklich sehr einfach. Da schaffst du die Bosse dann eigentlich first try. Ja. Und der normale Schwierigkeitsgrad ist dann halt ein bisschen knackiger. Aber da kann man sich dann ganz gut orientieren, ob man es halt ein bisschen frustiger mag oder nicht. Und ja, sehr das, verspielt. Das sehr schön verspielt. Beispiel,
das finde ich ganz toll, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Anders als bei unserem dritten Titel. Der hat nämlich nur einen Schwierigkeitsgrad. Und der ist auch nicht, sagen wir mal, es ist nicht das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Und am besten fand ich deine WhatsApp-Nachrichten zu diesem Spiel, die dann immer mal wieder eintrudelten, wo ich mir schon dachte, oh weia, das wird ja interessant, wenn wir das besprechen. Und zwar geht es um West of Dead. Und West of Dead war auch eins dieser Spiele, was wir in diesen Showcases gesehen haben, in den Developer-Showcases. Und wo wir sofort gesagt haben, ey, das müssen wir unbedingt spielen. Es hat nämlich so einen richtig schönen, ja, wie beschreibt man denn diesen Stil eigentlich? Was würdest du sagen?
Cell-Shading, schwarz-weiß, rot ist eine Farbe, Bindestrich zu Ende. Comic, Visual Novel.
Ja,
so, oder?
Genau, es hat
spielbare
so einen ganz,
Visual Novel. Ja.
Genau, es hat so einen ganz eigenen Stil und man spielt so einen Typen, so einen toten Cowboy mit einem flammenden Kopf, so ein bisschen wie bei Ghost Rider. Und der wird gesprochen von Ron Perlman. Und der spricht es halt nicht so im Jetzt und Hier, sondern das ist eher so in der Erzählform. Also als hätte er es irgendwann erlebt und erzählt dann nochmal, wie das war. So, das ist auch bisher alles cool.
Ja, und das sind so die Sachen, wo ich gedacht habe, geil, das wird mein Spiel des Jahres. Wir haben das ja in dieser E3-Vorschau gesehen. Das hat so einen geilen Look. Es hat so ein ungewöhnliches Setting. Ja. Es hat dann diesen Sprecher, der so spricht wie in einer meiner Lieblingsspiele ist Bastion, wo man immer dieses Kid never liked to die und so, ja, wo der immer auch so passiv über diesen Charakter spricht. Und das ist ja hier genau auch so. Und dann ist es ein Twin-Stick-Shooter und halt ein Roguelike. Und dann dachte ich, ja geil, das wird ja genau mein nächstes Ding. Atomic Crops hat mir gerade so viel Spaß gemacht. Da habe ich richtig Bock auf West of Dead. Es hat doch alle Zutaten, die ich von so einem Spiel erwarte und haben will. Gib mir, gimme more.
Gimme more. Ja, nun, das Ende vom Lied war dann nicht mehr so euphorisch, würde ich sagen. Ich habe es ja dann auch angefangen zu spielen. War auch im Game Pass drin, also von daher kein großer Verlust an der Stelle. Und man fängt halt an in Kapitel 1 in so einer Bar. Also der Typ ist gestorben und kommt jetzt nicht aber in den Himmel oder in die Hölle, sondern er hängt irgendwo zwischendrin fest und steht auf einmal in so einem Saloon und weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Und der Barkeeper sagt ihm dann, ja, es ist schon ewig keiner mehr hier nach Osten oder Westen gekommen, weil die ganzen Durchgänge überflutet sind von irgendwelchen Zombie-Dämonen und keiner schafft es mehr, da durchzukommen. So, und unsere Aufgabe ist es halt jetzt, den Weg frei zu machen und uns quasi für die ewige Ruhe bereit zu machen. Das ist aber gar nicht so leicht. Es hat halt dieses Twin-Stick-Prinzip. Gleichzeitig ist es aber auch ein Cover-Shooter. Also du kannst zwei Waffen ausrüsten und zusätzlich noch zwei Gegenstände dazu finden, wie zum Beispiel Dynamit oder so. Es sieht halt wirklich aus wie im Wilden Westen in so komischen Holzhütten. Oder alten Minen. Also es sind
ja,
so Minenschächte.
Oder so eine Mischung. Ja, genau, Minenschächte, genau, ja. Oder so ein bisschen wie so ein Zombie-Friedhof. Da musste ich, weil immer überall so Gräber rumstehen. Also ich finde dieser Shadow Rider, oder wie hieß der, Ghost Rider Vergleich, der passt schon sehr gut auch. Dadurch, dass er ja so einen flammenden Totenkopf hat, hat man auf jeden Fall so dieses morbide Setting die ganze Zeit auch. Und du hast ja auch so Zombies und untote Cowboys und so. Es ist, wie du schon gesagt hast, so eine Mischung aus Dual-Stick und Cover-Shooter und ich finde, beides macht's nicht gut. Ja. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also ich habe die ersten Runs probiert, haben wir ja gesagt, wenn du halt stirbst, dann fällst du halt auch wieder zurück in die Bar und fängst wieder von vorne an. Und das hat auch so ein Prinzip wie Neon Abyss oder wie Dead Cells, dass du so dauerhaft neue Sachen freischalten kannst. Also nach dem ersten Run, wenn du es quasi so bis zu einer bestimmten Stelle schaffst, ist dann auch so ein Seelenhändler und dort kannst du dann auch diese Sündenpunkte abgeben und schaltest dauerhaft irgendwelche Waffen frei. So. Aber diese Geschichte mit dem Dual Stick, es sind halt sehr schwerfällige Waffen, was ja erstmal nicht so das Problem ist, ja. Also du hast natürlich dann auch so eher Cowboy-Waffen, die halt jetzt begrenzt Munition haben und nicht sonderlich schnell schießen. Und das, damit bin ich ja erstmal nicht so klar gekommen und dann habe ich mich daran gewöhnt und dachte, okay, ich muss mich also ständig bewegen und dann ziele ich und dann treffe ich die auch. Aber ich wurde die ganze Zeit getroffen und dann habe ich kapiert, alles klar, das Spiel will, dass ich in Deckung gehe, wie bei so einem Gears of War oder sowas. Aber ich weiß auch nicht, das hat so beides nicht so schön, es hat nicht harmoniert. Wie ging es dir denn da? Also ich fand beides irgendwie unbefriedigend.
Exakt, also es funktioniert nicht. Du sollst in Deckung bleiben und aus der Deckung rausschießen, was ja eigentlich kein Problem wäre, weil die meisten Zombies ja auch erstens sehr langsam sind oder zweitens überhaupt gar nicht sich bewegen. Das Problem kommt dann aber dann relativ schnell hinzu, dass es auch Gegner gibt, die sehr schnell dir hinterherkommen. Zum Beispiel diese komischen untoten Hunde. Und da hört's auf schon, weil ich dachte so, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann nicht weglaufen, weil dann werde ich dauernd getroffen. Ich kann aber auch nicht da bleiben. Die Deckung verschwindet nämlich irgendwann. Die zerfällt irgendwann, wenn oft genug drauf geschossen wird. Und so ein Hund ist noch hinter mir her. Und ich habe nur noch 2 Patronen. Und um nachzuladen, was ja eigentlich von selber passiert, sollte man aber auch in Deckung gehen. Und das verträgt sich irgendwie nicht. Diese 2 Spielmechaniken, die sie zusammenführen wollten, funktionieren leider nicht. Und ich frage mich, ob die das jemals Q&A getestet haben.
Nee.
Weil das, oder?
Nee, ich habe so das Gefühl, sie haben das Spiel gemacht ohne die schnellen Feinde. Und dann haben sie gemerkt, ja, das Spiel ist ja viel zu einfach. Das ist ja gar keine Schwierigkeit, weil hinter der Deckung kannst du ja nicht getroffen werden. Da kannst du ja machen, was du willst. Und dann haben sie diese zerbrechlichen Deckungen eingeführt. Aber dann ist es immer noch zu einfach. Und dann haben sie wahrscheinlich diese schnellen Gegner eingeführt. Und denen kannst du ja so wegrollen. Aber dann wirst du halt von den normalen Gegnern getroffen. Und es entsteht aber manchmal entstehen durch solche Konflikte ja irgendwie ein Spielstil, ja, dass du sagst, okay, ich muss erst das und das machen, um das zu machen, damit ich da nicht mehr und so. Und man hat ja so einen Lerneffekt bei Roguelikes und das trifft hier überhaupt nicht zu. Also bei Runa hast du ja schon gesagt, da hat man ja dieses Ausweich, dieses Dashen und merkt dann, okay, das ist zentrales Spielelement, ja. Ich muss immer mich in Bewegung halten, ich muss immer dashen, um nicht getroffen zu werden. Und das funktioniert ja sehr gut. Und du kannst ja sogar skillen, dass du innerhalb der Dashs weniger Schaden nimmst und so weiter. Und da gewöhnt man sich dann an den Spielstil. Und bei Neon Abyss ist dann eher so Bullet Hell, dass du halt die Schüsse sehr gut siehst und dann halt drumherum hüpfen musst oder so, ja. Und bei West of Dead hatte ich diesen Lerneffekt einfach nicht. Ich habe einfach Schaden genommen und habe mich einfach gefrustet gefühlt, geärgert. Und ein gutes Roguelike muss dir das Gefühl geben, ich weiß, warum ich jetzt gestorben bin, nächstes Mal kann ich es besser machen. Und bei West of Dead ist das nicht so. Also da bin ich ganz bei dir. Das gibt einem nicht dieses Gefühl, besser zu werden.
Genau. Und also hinzu kommt, dass das Zielen auch total schwammig ist, finde ich. Also mit dem 2. Stick die richtige Richtung zu finden, funktioniert auch überhaupt nicht. Also noch weniger als bei anderen Twin-Stick-Shootern. Und das ist einfach zu steif, zu behäbig. Das funktioniert nicht schnell genug, vom einen Gegner zum anderen zu kommen mit dem Stick. Und das macht es halt auch total schwierig, kaputt einfach. Man lernt, also es ist wirklich so, man lernt nichts, weil das Spiel einen nicht lässt. Da gibt es nichts zu lernen, weil also du weißt, was ich meine.
Ja. Und das auch der Nahkampf-Move, wo ich dann dachte, okay, vielleicht muss ich mehr auf den Nahkampf gehen, der funktioniert auch nicht so richtig gut. Also da wurde ich auch ständig getroffen. Man hat dann manchmal eben noch so ein Messer, was man finden kann oder so. Aber ich finde auch, die Waffen, die man freischaltet, machen wenig Unterschied. Also die machen auch keinen großen Spaß. Ich habe dann gedacht, okay, ich muss vielleicht ein paar Sachen freischalten. Und dann hat man halt diese Basic-Waffen nicht mehr. Also du findest dann halt neue Waffen. Du kannst dann durch dieses System neue Sachen freischalten. Du hast die dann aber nicht automatisch von Anfang an, sondern du musst die dann halt auch wieder durch Glück im Level finden. Also du fängst auch immer mit dem gleichen 2 Scheißwaffen an und hast immer diesen lahmen Anfang und der macht ja schon keinen Spaß. Das hat mir so ein bisschen gefrustet. Und auch die nächsten Welten, also ich habe mich da mal so ein bisschen vorgearbeitet. Mhm. Dann hast du ja auch so dieses Level-Up-System, wo du dann aussuchen kannst, hast du mehr Health oder hast du mehr Treffer. Mhm. Aber es wird auch nicht besser hinten raus. Also auch wenn man sich ein bisschen vorkämpft, die Spielmechanik ändert sich ja nicht groß. Man hat halt so ein leicht anderes Setting, aber ich fand es einfach total wenig motivierend, mich da in die späteren Level vorzuarbeiten. Und auch die Bosse im Vergleich zu Runa, da sind sie ja richtig cool. Bei West of Dead fand ich die auch eher nur irgendwie störend oder frustig.
Ja, Das kann ich so unterschreiben.
Und Ron ja. Perlman ist auch Perlen vor die Säue, oder? Um mit ja, seinem Namen einen schlechten Witz zu machen.
Ja, ja, der trägt halt nicht wirklich viel bei, ne? Also der sagt ab und zu mal einen Satz und das war's. Und hat eigentlich mit dem Spiel fast gar nichts zu tun, finde ich. Und das ist, ja, sehr schade einfach.
Und hast du auch diesen Barkeeper so verflucht? Jedes Mal erklärt einem das Spiel ja von Neuem, wie die Waffe funktioniert. Ja, und jedes Mal sagt der Barmann, komm, ich hab dir was Interessantes zu sagen. Mhm. Nee, hat er nicht.
Hat er nicht. Auf gar keinen Fall hat er das.
Ach, das ist so schade. Das ist so ein toller Stil. Ich will diesen Grafikstil und dieses Setting hätte ich gerne mehr so wie Runa gehabt. Ja, dass sie was Lineares haben, dass sie sich mehr auf handgecraftete Level, ein bisschen coolere Gegner und nicht so ein prozedurales Ding. Also das hätte dem Spiel, glaube ich, besser getan, was Schlankeres, was Lineareres zu haben, um diesen Stil mehr zur Geltung zu bringen. Dann hätten wir da auch coole Dinge mitmachen können und mit dem Roll Perlman halt irgendwie eine kleine Geschichte zu erzählen, wie halt dieser brennende Cowboy da irgendwie aus dem Vorhof der Hölle irgendwie entflieht. Aber ist total vergeudet einfach alles so.
Ich habe auch nicht verstanden. Stil. Es wird ja gesagt, man kann bestimmte Dinge eintauschen, um Erinnerungen freizuschalten aus dem früheren Leben. Ist aber gar nicht passiert. Also ich hatte so ein Item und dann konnte ich aber nur Sünden quasi eintauschen und nicht irgendwie dafür eine Sequenz kriegen oder eine Cutscene oder irgendwas. Also irgendwie habe ich da was verpasst? Habe ich da was falsch gemacht? Nee, hast du jemals eine Erinnerung gesehen in diesem Spiel?
Nee, habe ich auch nicht.
Ah, okay.
Aber vielleicht sind wir auch zu schlecht. Noch dazu war die Performance auf der Switch wirklich unterirdisch. Also, unterirdisch wegen Hölle und so. Nein, die war wirklich ruckelig wie Sau. Also, das hat auch gar keinen Spaß gemacht. Das Spiel fühlt sich ja eh schon so behäbig und träge an. Und wenn es dann noch ruckelt, dann hat's ja auch immer diesen Slowdown, wenn du dann so an so Feinden irgendwie nah dran bist, oder so wegrollst. Also es hat sich nicht gut angefühlt und die Performance ist noch dazu nicht gut auf der Switch. Auch auf der Docked-Version hat das nicht gut funktioniert, leider.
Okay. Nee, am PC war das butterweich. Aber das ist ja. Kann man auch erwarten von so einem Spiel.
Haben wir jetzt bei den beiden nicht gesagt, Neon Abyss gibt es auch für alle Plattformen. Also ich habe gerade noch mal geguckt, Steam, PS4, Switch und Xbox. Genau, da hatten wir nur den Game Pass gerade erwähnt.
Gut. Ja, schade. Fazit war für uns beide leider nichts. Schuss in den Ofen.
Ja, das zumindest halt. Ja. Also mein Highlight von den drei, also ich würde es jetzt von der Reihenfolge Neon Abyss, Runa und West of Dead. Und West of Dead würde ich sagen, lass die Finger davon, das lohnt sich nicht. Die anderen beiden finde ich gut und Neon Abyss finde ich tatsächlich richtig super. Das werde ich jetzt auch sofort nochmal weiterspielen.
Ja, das werde ich wahrscheinlich auch mal ausprobieren.
Ist wirklich sehr motivierend.
Ja. Genau, das klang halt sehr gut. Runa mochte ich auch, also das werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiterspielen. Keine Ahnung, ob ich das wirklich bis zum Ende durchziehe. Aber da ist meine Geduld noch nicht ausgeschöpft, sagen wir mal so. Ja, und West of Dead werde ich wahrscheinlich auch nie wieder anfassen. Also.
Nee. Ich habe das wirklich auch nur weitergespielt für den Cast. Also, das wäre so ein Spiel gewesen, was ich auch probiert's aus im Game Pass und nach 10 Minuten weiß man, ob es was für einen ist. Und dafür ist es wirklich klasse, wenn man den Game Pass hat, um da mal was auszuprobieren. Weil das hätte mich wirklich geärgert, wenn ich das mir gekauft hätte.
Ja. Nun denn, aber es war doch also eigentlich relativ ausgewogen jetzt die Titel. War halt eine Miete dabei, aber das kann halt passieren, ne?
Kann ja mal passieren. Dafür gibt's ja Le Snack, dass wir euch dann auch warnen können.
Super, das war eine sehr schöne Ausgabe, fand ich, von Le Snack.
Und wir hören uns bald schon wieder an, denn nächste Woche steht ja noch was an.
Genau, nächste Woche, Donnerstag, werden wir den Cast aufnehmen zur Microsoft PK. Der Nicht-E3. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, ob es wirklich nur um Spiele geht, wie viel wir von Halo Infinite sehen, wie viel wir vielleicht auch von anderen Titeln sehen, die noch keiner kennt. Das wird sehr spannend.
Es soll angeblich wirklich nur um Spiele gehen, sagen sie. Aber das haben wir ja bei Sony vorher auch gedacht. Also ob man so gar nichts von der Konsole sehen wird. Also wir wissen ja, wie sie aussieht, aber irgendwie irgendwas, ich weiß es nicht, aber ich traue es denen auch zu, dass sie sagen, nö, wir konzentrieren uns jetzt einfach wirklich auf Halo, das wird ja sicherlich ganz stark im Vordergrund stehen und vielleicht noch ein paar Exclusives, also ich glaube, dass sie da schon was gegen Sony anstinken werden können, dass sie sagen, das und das und das haben wir jetzt auch noch, weil sie haben ja so viele Studios irgendwie eingekauft. Hellblade 2, genau.
Das wäre ziemlich interessant, was davon zu sehen.
Ja, aber sicherlich vielleicht auch noch ein paar Sachen, die, die ganz exklusiv sind, ja, die ganz neu sind. Mhm.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass sie einen Preis nennen werden. Ich glaube, die warten noch mindestens bis zur Gamescom. Ist ja auch immer so die Frage, wer den ersten Move macht, ob das Microsoft oder Sony ist. Ich glaube, da kommt jetzt noch nichts. Aber es wäre natürlich Knaller, wenn wir schon was erfahren würden. Aber ich glaube es nicht.
Ich glaube, sie zögern da auch noch. Also da werden sie sich beide, glaube ich, gegenseitig bis zum letzten Moment rauszögern. Die könnten ja so ein Agreement machen. So auf drei sagen wir den Preis. 3, 2, 1. Weißt du, so im Livestream. So eine Zoom-Session.
Und dann reden alle so durcheinander. Niemand hat
Nein,
was
du
verstanden.
Zuerst. Nein, du zuerst. Nein, du auf. Nein, du zuerst. Ja, großartig.
Das wäre schön, wenn sie das machen würden.
Und beide nur so 4, 3, 9, 4, 9.
Nein, nein, nein.
Das will ich jetzt sehen.
Das wäre schön. Ja, leider wird das nicht stattfinden. Nur in unserem Kopf.
Ich freue mich aber auf den Cast. Wir nehmen den direkt nach der PK auf. 18 Uhr ist die PK, dann nehmen wir den direkt auf. Also das heißt, den geht dann direkt Donnerstagnacht online, spätestens Freitag früh dann, je nachdem.
Jawohl, und da freue ich mich drauf. Da könnt ihr euch auch drauf freuen.
Yes.
Und wenn euch das alles hier gefällt, wenn ihr Bock habt auf Nicht-PKs und Nicht-E3-Casts, dann
hat mir gefallen.
Ja. Unterstützt uns gerne. Und unterstützt uns. Ihr könnt uns gerne unterstützen. Und zwar auf patreon.com/insatmoin und auf steadyhq.com/insatmoin. Oder DE war das, ne? Deutsch, ne?
Deutsch. Steadyhq.com, ja.
Ist auch okay.
Ist zwar nicht deutsch, aber die sind ja auch international, ja.
Super, keine Fehler gemacht.
Puh. Perfekt.
Schön, dann danke ich dir, Manu, dass du dich mit mir heute zusammengefunden hast für diesen wunderschönen Lisnack-Cast.
Ja, gerne doch, Zwillingsschwesterchen.
Und dann sehen wir uns zum nächsten Plausch am Donnerstag.
Tschüss.
Tschüss.